Hallo.
Ich bin Philipp, ich erzähle euch was über Feminismus. Klingt besser, als ich dachte. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich das eingereicht habe, warum bin ich eigentlich hier? Das heißt, eigentlich wollte ich so anfangen, dass ich gleich mal so von Umschlag Sexismus komme, nach dem Motto, da muss erst so ein Typ kommen, der sagt, er hat keine Ahnung, aber er würde gerne darüber reden. Und dann darf er das auch. Das ist mit diesen ganzen Leuten, die davon Ahnung haben, die vielleicht auch tatsächlich betroffen sind und die sowas studieren. Dann dachte ich aber auch, das ist ja auch wieder Sexismus, wenn man jetzt sagt, hier Feminismus, das ist ein Problem, da sollten wir mal bei Frauen nachfragen, dass sie uns das erklären, uns, Nerds oder wie auch immer. Und es ist auch ein gesamtgesellschaftliches Ding und deshalb glaube ich, dass es auch relativ wichtig ist, dass auch mal Leute darüber reden, die sagen irgendwie, das ist ein bisschen Work in Progress, ich würde gerne mal mit euch darüber reden, ich habe mir was angehört, ich habe so meine Ideen und wir können darüber reden. Und bei Feminismus geht es natürlich um irgendwie uns alle. Und ich finde, es passt auch zur SIGINT oder zu einer Hacker-Konferenz, weil Hacken auch irgendwie immer bei Menschen anfängt. Und das ist jetzt auch so ein Hackversuch hier. Weil ich glaube, dass diverse Features, die ich so entdeckt habe, bei mir und bei anderen, auch bei allen, die hier vorhanden sind, die sind vielleicht im Auslieferungszustand noch nicht so ganz freigeschaltet. Das kennt man ja bei Hardware manchmal. Insofern habe ich jetzt eine kleine Firmware vorbereitet, die man sich forken kann, wenn man möchte. Fangen wir bei Geschlechterrollen an. Was man da so denkt im Kopf oder was man eigentlich so mitgekriegt hat, von klein auf ist ja, Frauen sind so, Männer sind so. Ich komme jetzt erstmal nicht zum Feminismus, sondern würde immer so 20 Minuten lang so ein bisschen Sachen vorführen, erklären, dann komme ich da auch nicht hin. Was eigentlich man so sagen kann oder was ich, wovon ich auch überzeugt bin, was sich schlaue Menschen ausgedacht haben, dass da sehr viel mehr soziale Konstruktion drinsteckt, als wir irgendwie das eigentlich bewusst machen. Das heißt, bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen, die sozusagen zur Norm erhoben werden, sind eigentlich eventuell gar nicht so fest mit unseren Geschlechtsteilen verbunden. Das heißt, unser biologisches Geschlecht ist vielleicht gar nicht so sehr unser Verhalten verantwortlich, wie viele Menschen denken. Das heißt, wenn wir uns typisch verhalten, als Mann oder als Frau, dann liegt es auch daran, dass wir das gelernt haben, seit wir Kinder sind, weil wir gesagt haben, du bist ein Mädchen und du musst dich so zu verhalten. Das heißt, das, was wir erlebt haben, als wir aufgewachsen sind und bis heute, Spielzeug, Kleidung, Fernsehserien, Bücherspiele, ne, Jungs kriegen dann sozusagen Action-Sachen angeboten, Mädchen kriegen Puppen, kriegen alles in Pink und so weiter. Und das sitzt ganz schön tief. Das heißt, wenn man heute 25 ist, dann hat man eigentlich 25 Jahre lang in dieser Sache gebadet, hat von Eltern, von seinen Lehrerinnen und Lehrern und dem gesamten Umfeld mitbekommen und den Medien abgeschaut, im Wesentlichen von Vorbildern. So muss man sich verhalten. Das heißt, als Frau habe ich mich so zu kleiden, so zu verhalten und so muss ich auch so konsumieren. Das heißt, als Frau bin ich bescheiden, freundlich, fürsorglich, gefühlsbetont, kreativ. Es wird halt auch erwartet, dass ich Interesse daran habe, Mutter zu werden, eine Familie zu gründen, Kinder zu kriegen, sich um diese Kinder zu kümmern, dass ich auch irgendwann meine persönlichen Ziele eventuell dieser ganzen Familienplanung hinten anstelle. Den Männern wird, oder den Leuten, denen man sagt, du bist ein Mann, wird halt mitgegeben, stark sein, mächtig, beschützend, fordernd, willensstark, das alles mutig, logisch und noch immer, das alles in allen Bereichen, das heißt also im Beruf, im Alltag, auch in der Sexualität, man muss seine Gefühle auch irgendwie im Griff haben, man muss unabhängig sein, man muss sozusagen seine Familie ernähren, ist da sozusagen in der Verantwortung. Das kennt man ja, das nennt man Stereotypen und das lässt sich halt nicht allein biologisch erklären. Das heißt, man muss sich halt auch ein bisschen fragen, warum existieren eigentlich diese Rollen und warum werden sie sozusagen immer weiter perpetuiert und warum werden sie auf gut Deutsch aufrechterhalten. Das heißt, warum spielen wir diese Rollen? Das heißt, man merkt es ja, dass es auch Rollen sind, weil die Leute bestraft werden, die sich nicht daran halten. Das heißt, wenn man homosexuell ist oder transidentär, hat man das Problem, man passt nicht in diese Schubladen rein, man hat mit Ausgrenzung zu kämpfen. Und das passiert ja auch, wenn man vielleicht auch einfach sagt, okay, ich bin, was weiß ich, hetero, ganz normal, ne? Das ist auch so ein Ding, das ist normal. Am Dienstag war ja so, das Internet hat aufgerufen zum Man Can Wear Dresses Day, das heißt, ne, Jungs, zieht euch ein Kleid an. Wenige haben es gewagt, viele haben es nicht getan. Die Frage ist, warum nicht und was ist eigentlich daran schlimm und warum ist das so ein Thema, wo man überlegt, das ist ja auch irgendwie merkwürdig, warum sollten Männer denn jetzt Kleider anziehen? Das heißt, warum ist es eigentlich eine Mutprobe, das zu tun? Das ist ja eine ganz gute Frage. Und als Quintessenz aus dem, was ich irgendwie eben erzählt habe, würde ich halt so Sachen dass, sagen, dass die Geschlechterrollen denn doch sehr stark von unserer Gesellschaft konstruiert sind, nicht erst seit Neuestem, sondern schon ja, seit Menschen sozusagen miteinander interagieren und wir alle irgendwie auch diese Rollen spielen, weil wir es so mitgekriegt haben. Das heißt, wir sind gar nicht so frei, wie wir es eigentlich erwarten. Und das merkt man ja schon daran, dass nicht alle Menschen ihren Geschlechtsgenossen und Genossinnen ähnlich sind. Das heißt, wenn man so Magazintitel sieht wie 10 Tipps, um sie zu verführen oder so, dann weiß man ja gleich, dass das Bullshit ist, weil es allein im Bereich von Frauen so viele verschiedene Charaktere und Vorlieben und Interessen und alles gibt, dass das ja eigentlich immer so holzschnittartige Zuschreibungen sind, wo man sagt, ja, das, ne, und Leute glauben es natürlich, weil sie das kaufen. Aber ich glaube, es gibt sehr viele, ich bin ja, ne, ich sehe männlich aus, ich bin auch ein Mann, sage ich mal. Es gibt sicher viele Frauen, mit denen ich mehr Eigenschaften teile, als mit vielen Männern. Das heißt, die Frage ist, warum existieren da diese Grenzen in unseren Köpfen? Das heißt, als Bonus könnte man noch sagen, vielleicht gibt es auch gar nicht die Frau und den Mann an sich. Ich kann das gleich nochmal vorweg schicken. Ich rede jetzt sehr viel von Frauen und Männern und es wird auch sehr viel um heterosexuelle Beziehungen gehen. Das heißt nicht, dass ich so den ganzen Themenbereich oder das ganze sozusagen außen vorliegende axiomatische System, dass es ganz viele Konstellationen gibt und dass das alles so gar nicht so einfach ist, rauslassen will. Ich glaube, dass es aber ganz gut ist, sich mal eben, während wir noch ein paar Sachen erklären, erstmal darauf zu konzentrieren und dann von da weiter zu denken. Das wird dann immer schwarz, damit ihr euch darauf konzentrieren könnt, was ich eigentlich sage und nicht den einen Satz immer angucken muss. Die Idee, also was ich jetzt reden wollte, ist halt, was das für eine Gesellschaft ergibt mit diesen Konstruktionen, die wir jetzt gesehen haben. Das heißt, wir müssen eigentlich anerkennen und auch verstehen, dass diese Gesellschaft, in der wir hier leben, Unterschiede macht. Sie ist sexistisch, sie ist rassistisch und weist unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Wertungen sozusagen zu. Das heißt, das bedeutet aber auch, dass niemand in dieser Gesellschaft neutral ist. Das heißt, wenn ich irgendwas über die Gesellschaft sage oder ihr irgendwas über die Gesellschaft sagt, dann vergisst man oft, dass das, was man sagt, nicht irgendwie so die neutrale Meinung von allen ist, sondern ganz klar verknüpft ist mit der eigenen gesellschaftlichen Position. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Gruppe bin, in der ich irgendwelche Vorteile habe, dadurch, dass ich da drin bin, dann sagt man ja im Wesentlichen, dass ich ein Privileg habe. Das sagt man so alltagssprachlich, das ist aber auch so ein Begriff, der sozusagen in der Forschung genutzt wird. Das heißt, eigentlich diese Privilegien wären zum Beispiel, man ist in diesem Fall, noch, trifft sehr viel auf mich zu, weiß oder männlich oder reich oder mächtig irgendwie auf eine Art und Weise, man ist eventuell nicht behindert, heterosexuell, man ist cissexuell, das heißt, mein Geschlecht, das ich fühle, entspricht so ungefähr mein Geschlechtsteil. Man ist eventuell gebildet oder kommt aus einem Haus, was es sozusagen vorbringt, ist irgendwie auf irgendeine Weise herkömmlich schön oder fit. Das heißt, es sind so Privilegien. Sehr viele davon kann man nicht beeinflussen. Man wird einfach mit ihnen sozusagen in diese Welt gesetzt. Was natürlich auch bedeutet, dass man daran nicht schuld ist oder so. Das heißt, es ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großes Ding, wo man sagen muss, okay, du hast mich gerade kritisiert, weil ich ein Mann bin. Nee, darum geht es ja nicht. Es geht ja sozusagen darum, dass man irgendwie auch anerkennt, okay, man hat das mitgeliefert gekriegt, jetzt muss man damit so ein bisschen dealen. Wie sagt man auf Deutsch? Alle. Das heißt, wenn wir sozusagen reden und denken, das ist ja vielleicht Konsens oder so, dann vergessen wir so ein bisschen, dass wir irgendwie schon eine Stelle zugewiesen gekriegt haben, von der wir dann reden. Das heißt, unser Blickpunkt ist nicht neutral und das bedeutet dann auch, dass oftmals das passiert, dass man redet und einfach was tut und irgendwie denkt, man hätte alles im Blick, hat es aber nicht. Das heißt, man übersieht andere Menschen, die vielleicht weniger privilegiert sind als man selbst, weil diese Privilegien auch einen sehr gut blind machen können für Bedürfnisse von anderen Leuten. Das heißt, so ein bisschen, wer sagt, dass er oder sie neutral ist, der lügt, finde ich, weil das kann man eigentlich nicht. Und deshalb, mein Gott, es ist also wahnsinnig schwer, über diesen persönlichen Tellerrand zu schauen. Das heißt, wenn man sagt, ich kann das nachvollziehen oder so, dann heißt es oft auch, dass es wirklich nur eine Floskel ist, weil man kann ja sagen, irgendwie, ich kann mir vorstellen, wie ich mich in deiner Situation gefühlt habe. Und man vergisst natürlich oft, dass man zum Beispiel selber nie in diese Situation gekommen wäre. Das heißt, das ist eine ganz schwierige Sache, auch wenn man sagt, ja, also es geht, glaube ich, ganz oft auch bei diesem Ding um das, was man denkt, was man tut oder wie man sich verhält und wie man sich dann vielleicht wirklich verhält und es nicht mehr so macht. Das heißt, ich glaube ja auch alle, dass ihr schon mal das Wort Feminismus und so gehört habt und dass ihr vielleicht auch denkt, ja, irgendwie, das geht mich vielleicht gar nicht so an, das ist alles schon okay. Und das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich war ja bei den Privilegien und da kann man auch sagen, ich hänge natürlich auch vom Kontext ab. Wenn wir jetzt zwei Leute vergleichen und das alles andere mal ausblenden, sagen wir haben einen schwarzen Mann, wir haben eine weiße Frau, die können in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich von ihren Privilegien profitieren. Das heißt, wenn ich schwarzer Mann bin, dann nützt mir mein Privileg, dass ich ein Mann bin, in rassistischen Kontext relativ wenig, wenn ich einer Übermacht von weißen Rassisten gegenüberstehe. Dafür kann ich da eventuell als weiße Frau sozusagen schadlos durchkommen. Natürlich hängt es auch zusammen, das heißt also, wer mit der einen Sache ein Problem hat, hat natürlich auch mit der anderen ein Problem. Ich hatte schon gesagt, dieses Privilegien, da können wir halt nichts für. Es ist kein Grund, sich zu schämen, ist aber auch kein Grund, überheblich zu sein oder jemanden unterschiedlich behandeln zu müssen oder selber das einzufordern, dass man unterschiedlich behandelt wird. Dadurch geht man auch doch davon aus, dass alle Menschen irgendwie die gleichen Chancen hat wie man selber. Also wir sind ja jetzt hier im Raum, glaube ich, alle weiß. Die Gruppe ist überwiegend männlich, das heißt nicht, dass ich sozusagen jetzt nur Männer im Blick habe, aber sozusagen, wir können uns, glaube ich, schon darauf einigen, dass wir eigentlich zu sehr vielen Gewinnern und Gewinnerinnen irgendwie so in der gesamten globalen Geschichte, aber auch so ein bisschen in der Gesellschaft gehören. Allein, dass wir hier sind, wir können uns das leisten und so weiter. Diese ganzen Privilegien außerhalb, also will ich jetzt eigentlich gar nicht so diskutieren, weil es ja so ein bisschen um Feminismus geht, das heißt, es geht um die geschlechtliche Dimension des Ganzen. Das muss man eigentlich alles zusammendenken, da komme ich dann am Ende nochmal zu. Jetzt habe ich eine Folie, die eigentlich die Quintessenz von dem war. Männer sind privilegiert in dieser Gesellschaft und das erkläre ich jetzt auch so ein bisschen. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass jeder einzelne Mann es irgendwie immer besser hat als eine Frau. Das heißt es überhaupt nicht. Es gibt auch Männer, die diskriminiert werden, aber das ist meistens eine andere Art von Diskriminierung, die eher individuell ist und nicht strukturell. Und warum das so ist, das erzähle ich gleich. Und es ist auch ja nicht wirklich sinnvoll, das so ein bisschen zu vergleichen. Das ist ja manchmal so, wie wenn man Großeltern am Tisch hat, die sich gegenseitig überbieten, wer denn jetzt eigentlich eine schlimmere Krankheit hat. Das heißt, diese Oppression Olympics, so nennt man das dann auch gerne, also nach Motto dieser Wettstreit, denen geht es denn jetzt gerade schlechter, irgendwie ich werde auch diskriminiert, das ist ja auch nicht wirklich zielführend. Und ich will jetzt nochmal gleich so ein bisschen ausführen, warum es tatsächlich so hinkommt, dass Männer, die einen Vorteil haben, dass der dann auch strukturell von der Gesellschaft gewährt wird. Das liegt auch daran, dass Männer im Wesentlichen größeren Handlungsspielraum haben in unserer Gesellschaft. Das heißt, sie sind für die Konsequenzen ihres Handelns sind für sie überschaubarer. Das heißt, eine Freundin hat mir auch gesagt, sie könnte sich nicht zum Beispiel hinstellen darüber reden, weil ihr das persönlich viel zu nahe gehen würde. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen auch mein Privileg, dass ich das kann, weil ich sage, ich kann darüber reden. Und wenn am Ende sagen, der hat ja ganz schön viel Scheiße erzählt, dann glaube ich persönlich, dass mich das nicht so sehr trifft. Andere Leute trifft das näher, vor allen Dingen, weil sie dann tatsächlich mehr in diese Opferrolle gedrängt werden, sich erklären zu müssen. Das heißt, als Mann wird man sehr oft auch als Individuum gesehen und nicht direkt so als Vertreter des eigenen Geschlechts. Bei Frauen ist das oft anders. Das kennen wir ja vielleicht.
Ja.
Diese Grafik hat auch besagte Freundin gesagt, soll ich jetzt zeigen? Habe ich gesagt, habe ich bereits drin. Es gibt ja so ein paar Internet-Nerd-Klassiker, die genau auf dieses Thema auch abzielen. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann sagt meistens niemand typisch Mann, sondern sagt irgendwie, Philipp ist irgendwie ein bisschen doof, oder? Ist ja klar. Dazu habe ich noch ein schönes Zitat gefunden, weil also die Geschlechterforschung in Amerika der 60er fing es halt an, als erstmal als Frauenforschung, hieß Women's Studies, und dann kommt so oft so eine Frage, was ist denn mit der Men's Studies, was ist mit den Männern? Und dann kommt das Zitat, da habe ich jetzt heute leider die Quelle nicht mehr gefunden, das heißt, Men's Studies is called World History. So, also das ist so genau, soll so ein bisschen auf diese Verschiebung hingehen, dass alles, was wir so ein bisschen sehen, eigentlich doch auch immer so eine Reihe von geschichtlichen Abfolgungen ist, was irgendwie Männer gemacht haben und gelassen haben. Tautologisch kann man sagen, Männer sind auch deshalb privilegiert, weil sie irgendwie privilegiert sind. Das heißt, das setzt sich immer so fort. Das heißt, und dafür gibt es natürlich auch einen Begriff, das ist im Wesentlichen, sagen wir, in der Patriarchat so. Das ist jetzt ein längerer Comic, von dem ich immer wieder Teile drin habe, wenn es passt, ist aber in der richtigen Reihenfolge. Vermutlich müssen wir das jetzt alles lesen. Hier wird das mit der Matrix dargestellt. Ne? Das ist ja auch so ein Nerd-Muster, was wir gut verstehen können. Ne? Man ist in einem System drin und man ist als Teil des Systems nicht fähig, die Grenzen und das System selber zu sehen. Wie ist das eigentlich dahin gekommen? Also ich meine, biologisch ist vermutlich klar, dass aus der körperlichen Überlegenheit irgendwie dann so die Überlegenheit in Gesellschaft, in Partnerschaft, Familie und in der ganzen Deutungshoheit entstanden ist, so geschichtlich. Das sieht man ja auch daran, dass das Wort Mensch eigentlich immer lange Zeit gleichbedeutend war mit Mann. Das heißt, im Englischen ist ja immer noch so, ne? Diese ganzen Deklarationen und die ganzen Papiere, was uns alle, ne? Freiheitserklärung und Unabhängigkeitserklärung, all solche Sachen, wurde immer behauptet, dass Man jetzt irgendwas kann oder so. Und das redet man sich ja dann gerne schön. Und tatsächlich galt das ja dann meistens auch erstmal nur für die Männer, die diese Freiheiten dann auf einmal hatten. Und das hat auch ganz stark mit der Idee zu tun, dass irgendwie es so gesehen wird. Ich mach das mal wieder weg. dass der Mann eigentlich der Mensch an sich ist. Das kommt sprachlich so vor und es wird auch so gehandelt, dass irgendwie, wenn irgendwas nicht markiert ist, also wenn es default ist, dann ist es ein Mann. Das sieht man ja an jedem Kloschild. Da ist halt eine Figur drauf, die eigentlich keine Geschlechtsmerkmale hat. Und auf einmal gibt es auch noch eine zweite Figur, die hat einen Rock an. Und abgesehen davon, dass das natürlich so eine Kleidungsgeschichte ist, wo man sich auch fragt, warum ist das überhaupt so? Haben wir erstmal irgendwas Unmarkiertes? Das war ja auch so gerade so, ich kann ja nochmal hier zurückgehen. Randall macht das ja genauso. Das heißt, es gibt hier Stickfigures, die eigentlich keine Eigenschaften haben, dadurch, dass dann im zweiten Bild, jemand mit einer Frisur hinzukommt, die offensichtlich eine Frau ist. Also da sind wir ja schon drauf reingefallen, indem wir gedacht haben, okay, zwei Kerle und dann hinten ein Kerl und eine Frau. Das ist natürlich auch, das passiert automatisch. Das liegt natürlich auch daran, dass wir da tatsächlich überall immer wieder dran gewartet werden. Also der Mann ist der Mensch an sich, die Frau ist das andere. Das heißt, sie wird auch von außen meistens definiert in dieser Gesellschaft, dass man sagt, du bist so und ich bin nicht so. Das sagt man auf Othering zu, das heißt, das andere ist sozusagen auch immer das Fremde und das, was man nicht versteht manchmal. Es spricht sozusagen Frauen in so einer patriarchalen Denkweise natürlich auch den Status des eigenen Subjekts ab, indem man sagt, ich definiere dich von außen. Das heißt, Zusammenfassung, die Männer sind normale Menschen und Frauen sind irgendwie andere Menschen. Historisch wird die Geschichte, hatte ich schon gesagt, eher von Männern geschrieben und da hauptsächlich von uns weißen Europäern und in Amerika. Das heißt eigentlich, ist das sozusagen das ist ja auch den gesamtweltlich gesehen unsere Sicht auf die Dinge. Wir sagen ja nicht, und im Jahr 1700 irgendwas passierte denn das bei diesem Stamm, in diesem Land oder so, sondern wir sagen, da hat irgendein bedeutender europäischer Astronom oder sowas gemacht. Also das ist auch so eine leichte Überheblichkeit unserer Geschichtsschreibung, dass sie andere Kulturen gar nicht sieht, aber meistens sind es natürlich auch handelnde Männer. Das heißt, Frauen haben da eigentlich keine aktiven Rollen. Das merkt man ja auch in den Wissenschaften ganz deutlich, dass dann irgendwie so erst den Frauen lange der Zugang verwehrt wurde, das überhaupt zu machen. Wenn sie was gelehrt haben, wenn sie was geforscht haben, dann wird es meistens ein bisschen untergebuttert. Das heißt, das passt alles so in das gleiche Muster rein. Das heißt, Anatomiewissen beispielsweise, da haben die Herren Doktoren an den Unis sehr lange gerätselt, während sie vielleicht auch hätten Frauen fragen können, die vielleicht sich zum Beispiel im Bereich, was weiß ich, Geburtshilfe, Ewigkeiten schon mit Organen und so auskennen. Das war dann halt Hexenwissen und irgendwie alles nicht echt. Das heißt, diese harte akademische Sicht, natürlich nur Männer, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Wissen oft einfach gar nicht wahrgenommen wurde. Und wer das denn aufgeschrieben hat, das waren natürlich dann auch Männer und so weiter, führt das so zielgerichtet so auf unsere Jetztzeit wie immer in der Geschichte und dann muss man sich da gar nicht alles so drüber wundern. Weibliche Geschlechtsorgane lange nicht erforscht, bis heute vielen Forschern ein Mysterium und so, weil da vielleicht nicht das Interesse da war und das alles nicht ernst genommen wurde. Ich habe noch ein schönes Beispiel zu Privilegien gefunden. Das war am Dienstag im Internet ein Artikel John Scalzi, ein amerikanischer Blogger, passend zum Diablo 3 Launch vermutlich, dass man weil er meint, wenn man Männern das mit dem Privileg erklärt, dann hören sie erstmal gar nicht mehr zu. Das heißt, er erklärt es ihnen jetzt so, dass man sich vorstellen soll, das Leben ist ein Spiel, ein Rollenspiel, das heißt Real Life. Und man spielt es von Anfang an mit der Einstellung Easy und hat auch gar nicht die Chance, das auszuwählen. Das heißt, das wäre so ein bisschen das Privileg. Man kann nichts dafür und man levelt schneller hoch, man kriegt vielleicht mehr Punkte, man hat direkt Zugriff auf irgendeinen Kartenbereich, den andere sich erst freischalten müssen. Kann nichts dafür, aber ist auch so. Manchmal gibt es auch andere Leute, die auf hart spielen und trotzdem besser sind als man selber, da muss man dann vielleicht anerkennen, dass die auch vielleicht besser sind, daran dieses Spiel zu spielen. Ja, die Frage, wie nennt man das jetzt? Ich bin so argumentativ dahin, ein Geschlecht dem anderen wird irgendwie vorgezogen, was ist der Begriff dafür? Ja, Sexismus würde ich sagen. Genau. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wir haben ja irgendwie in unserem Grundgesetz stehen und die ganzen anderen Erklärungen, dass wir alle dieselben Rechte haben. Das muss irgendwie, also da muss ich irgendwas argumentatorisch falsch gemacht haben. Da steht ja, niemand darf aufgrund seines Geschlechts und so weiter benachteiligt werden. Das heißt, es kann nicht sein. Frauen müssen sich das einbilden, das geht irgendwie alles nicht. Dann ist es aber irgendwie so, dass Frauen irgendwie 30% in Deutschland weniger verdienen. Das ist so eine Grafik, das heißt, die schwarze Linie wäre der Equal Salary, das heißt, das wird sozusagen, wenn Frauen dasselbe verdienen würde, da liegt in diesem Scatter nur einen Punkt drüber. Ich weiß nicht genau was, in irgendeinem dieser vielen Berufe verdient eine Frau mehr als ein Mann, aber sonst immer drunter. Da gibt es auch diesen schönen Equal Pay Day, ne, das habt ihr vielleicht mal gelesen, das war jetzt dieses Jahr 25.03., das bedeutet im Wesentlichen, wenn ich als Frau dasselbe verdienen will wie ein Mann, der Mann ist am 31.12. fertig mit seinem Jahr, hat sein Gehalt, und als Frau arbeite ich dann in diesem Fall noch bis zum 25.03. weiter, um dasselbe Geld zu kriegen. Das kann irgendwie ja auch nicht sein mit unserem Grundgesetz. Ne? Das würde das ja verbieten. Andererseits, 3% der Vorstandsstellen in Deutschland sind mit Frauen besetzt, von den führenden deutschen Unternehmen. 200, also das ist nur eine Zahl, 200 führende deutsche Unternehmen vom letzten Jahr. 3% aller Vorstandsstellen sind mit Frauen besetzt. Und man sieht das ja selber, in technischen Berufen gibt es weniger Frauen. Auch auf solchen Veranstaltungen sind weniger Frauen als Männer. Da sind die Gründe meistens, dass das Klima an solchen Unis, wo sowas anfängt, in Büros auch irgendwie frauenreich ist. Und das sind dann oft auch dieselben Männer. Ich würde Fragen gerne am Ende machen, ist das okay? Ah, okay, das muss ich dann wohl jetzt machen.
Also, der zeigt es natürlich deutlich, aber das ist tatsächlich ein statistischer Fehlschluss, wenn du dann sagst, im Durchschnitt 23% weniger. Du kannst sagen, das heißt, fast immer weniger,
ja.
Aber du kannst es nicht generalisieren, dass halt auch einzelne Berufe abzubilden, ist eine wesentlich akkuratere Darstellung.
Ja, ich weiß.
Das andere ist halt ein Fehlschluss.
Das stimmt, aber es ändert ja sozusagen nichts an der Aussage an sich. Ich habe jetzt auch die 23% in Deutschland zum Graph für Amerika. Das heißt, es geht mir um die Aussage, da kann man natürlich irgendwie sagen, irgendwie falsche Mathematik oder so, sind es 23% und nur 10.
Nein, du kannst einfach eine Gesamtaussage nicht treffen, dass das nicht normal
ist. Bitte?
Du kannst das nicht einfach aufsummieren, also dann teilen die.
Ja, okay, das
geht nicht.
Ja, ich beantworte das dann später. Das kann mir Leute, die von Mathe Ahnung haben, ja nochmal genau erklären. Das ändert natürlich nichts, weil das ist natürlich auch so ein klassischer Versuch, so einen Nebenkriegsschauplatz aufzumachen, dass Frauen de facto weniger verdienen. Also, das sind wir schon. Ich wollte den Rating eigentlich gar nicht erklären, aber gut. Wo war ich jetzt? Okay. Genau, das heißt, was natürlich auch oft passiert, ist, dass dieselben Männer, die sich denn wundern, dass so wenig Frauen da sind, vielleicht auch gar nicht merken, dass sie der Grund sind, weshalb Frauen nicht so richtig da sind. Das hat dann mit dieser Privilegienkrankheit zu tun. Ich meine, wer stellt ein, wenn der Chef einstellt? Der Chef ist ein älterer Mann, er stellt am liebsten eine jüngere Person von sich selber ein. Also es ist auch nicht wirklich überraschend sozusagen. Und auch, das passiert einfach so, ne? Weil er denkt, naja, der kann es halt nur am besten. Ich habe eine Freundin von mir gefragt, die Informatik studiert. Sie hat mit insgesamt drei Frauen angefangen von insgesamt 50 neuen Studenten. Jetzt ist sie die einzige, die noch da ist, und hat auch mal versucht, ein bisschen sozusagen nachzufragen. Hat sich dann an die Gleichstellungsbeauftragte gewandt. Da hat man gesagt, das wäre ja alles gar nicht so schlimm. Sie muss sich halt jeden Tag rechtfertigen. Und das fängt halt mit so Sachen an, dass halt irgendwie ein Dozent geht und dann zu ihr und der gesamten Mannschaft sagt, tschüss Jungs und sowas. Das heißt, es ist so ein konstantes Gefühl, dass sie dann einerseits irgendwie rausgedrängt werden soll und andererseits unsichtbar gemacht wird. Das ist noch so ein Cartoon, den ich ein bisschen zerschneiden muss, damit er auf den Bildschirm passt, weil das kommt natürlich auch irgendwie von irgendwo her. Das heißt, diese Generation C64, ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, war das der mit dem Buch? Weiß ich nicht. Sind ja immer die mit dem Buch. Publizisten. Ein Flombist, der sich gestern mitzieht. Ich meine, überhaupt, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Buch gelesen, was Generation irgendwas heißt von einer Frau. Das heißt, es sind auch irgendwie immer die Männer, die diese postexante Begriffe da dann irgendwie so reinwerfen. Was natürlich dann auch so ein bisschen aus den persönlichen Erfahrungen rauskommt. Das heißt, technisches Spielzeug, Computer, alles, das wird eher an Jungen vermarktet. Das heißt ja nicht, dass nicht. Ich denke mal, dass die meisten Frauen hier im Raum früh in Berührung mit Technik gekommen sind. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie hauptsächlich so ist oder dass das das Schicksal ist, was alle haben. Und wenn man jetzt heute mal in so einen Spielzeugladen gegangen ist, dann sieht man das schon ja relativ deutlich, wie da sozusagen diese Rollen vorbereitet werden, was irgendwie versucht wird, irgendwie, wenn es technisch ganz kompliziert ist, eigentlich genau wie so ein Comic schön zusammengefasst, dann wird es an die Jungen vermarktet. Und es ist natürlich toll, wenn es dann die Eltern nicht unbedingt alles so machen. In der Schule geht das, glaube ich, weiter, wenn man vom Lehrer gesagt kriegt, irgendwie, du kannst ja irgendwie eh kein Mathe und ist aber auch egal, du brauchst es ja eh nicht, weil wenn du heiratest und Kinder kriegst, dann brauchst du es halt nicht, und so wiederholt sich das. Umgekehrt passiert das natürlich auch mit Männern. Wir haben Pflegeberufen oder Psychologie oder so, da gibt es halt sehr wenig Männer, weil denen natürlich gesagt wird, das hat mit Pflegearbeit zu tun, das hat mit Gefühlen zu tun und das ist nicht für dich. Ne? Und das sind schlecht bezahlte Berufe, das heißt, das würde sich mit diesen Aufstiegschancen und der Macht beißen, die man den Männern so ein bisschen einimpft. Habe ich noch ein schönes Zitat gefunden heute bei Ophelia im Blog, die ja dazu geschrieben hat, bei Jungen wird das Potenzial der Fürsorge, der Sanftheit und des Verständnisses unterdrückt, bei Mädchen das Potenzial der kühlen Analyse, des lauten Sprechens und des aktiven Veränderns. fand ich ein schönes Zitat dazu. Das heißt, was wir im Grundgesetz, was wir in irgendwelchen Menschenrechtserklärungen drin haben, das hat nicht so viel mit dem zu tun, wie es tatsächlich in unserer Realität aussieht. Das heißt, wenn man sagt, wir sind gleichberechtigt, weil es da steht, ne, das ist auch so ein bisschen das, ich mag das ja nicht nochmal sagen, aber die Piraten haben sich ja mit dem Postgender als Wort allein da schon reingeritten, das muss man dann leider auch wieder aufgreifen. Das heißt, einfach zu behaupten, man wäre in irgendeinem Zustand angekommen, hat eigentlich bisher noch nie so richtig viel tatsächlich geändert. Und es ist eben ja noch schwerer, denn was zu ändern, weil man dann natürlich Futter liefert für eine Argumentation, die sagt, naja, eigentlich brauche ich hier nichts mehr zu tun, guck mal, hier steht doch, das ist schon so. Wenn im Grundgesetz steht, wenn in, was weiß ich, irgendeinem Programm steht, das wäre irgendwie schon so, dann brauche ich mich vielleicht auch nicht mehr drum zu kümmern. Und wie gesagt, es sollte hier um Sexismus gehen, bei meinem Abteil hier, bei meinem Abschnitt, das heißt, meine Erkenntnis wäre dafür, unsere Gesellschaft ist ganz schön sexistisch und nicht nur so ein bisschen, sondern durch und durch. Das heißt nicht schlimm, das heißt nicht, dass jeder sozusagen hier fertig gemacht wird und jede, sondern das ist irgendwie so alles durchgedrückt. Und wenn ich Gesellschaft sage, das klingt ja so weit entfernt, ich bin ja auch ein Teil der Gesellschaft, ihr seid auch Teil der Gesellschaft, das bedeutet im Wesentlichen, ich bin auch ein Sexist, ihr seid Sexistinnen und Sexisten, wir sind alle irgendwie Teil davon, einige mehr, einige weniger. Da gab es ja auch diesen schönen Text von Esset und Herrn Urbauch, ich bin Alltagssexist und ich arbeite daran, ist ein Blogpost beim Kegel Club. Ich verlinke alles, was ich immer so zitiere, wird dann hinterher noch unter dem Beitrag stehen. Und diese ganzen Sachen mit den Privilegien und dem Sexismus habe ich eigentlich aufgemacht, weil ich dann jetzt sagen wollte, was ist das denn jetzt eigentlich mit dem Feminismus. Ich will jetzt eigentlich nicht hier auf die Geschichte des Feminismus eingehen, weil ich glaube, das kann man interessiert nachlesen. Man kann auch gar nicht sagen, auf den Feminismus, man muss eigentlich sagen, die Feminismen, weil es gibt verschiedene Strömungen, es gab sie, es gibt sie noch, da widersprechen sich Leute auch zum Teil. Und das ist eigentlich so dieser Diskurs, das heißt, es passiert einfach, wir haben hier nicht irgendwie eine exakte Wissenschaft, die sich in einem engen Bereich abspielt, sondern wir haben gesellschaftliche Phänomene, die sich ändern, Sachen, die geschafft werden, Sachen, die nicht geschafft werden, und Menschen, die unterschiedliche Auffassungen haben, wie man das anzugehen hat. Das heißt, das ist so ein bisschen das Problem, weil wenn man liest Feminismus, dann hat man vielleicht so eine Idee im Kopf, weil man davon was gehört hat, wenn man jemandem Prominentes was sagen wird, und das hat dann so ein bisschen die eigene Meinung in der Hinsicht gedreht, ach, das ist dieser Feminismus und die Leute, die sind so wie diese eine Person, die das gesagt hat. Was klar ist, auch wenn ich jetzt nicht auf die Geschichte eingehe, es gibt Traditionen von Frauenbewegungen, schon seit langem, schon immer, die sich halt gegen patriarchale Herrschaftsstrukturen wehren und halt für die Gleichberechtigung kämpfen, auf unterschiedliche Formen, die es halt in der jeweiligen Zeit sozusagen auch möglich war. Das ging um Wahlrecht, das ging um Recht auf Abtreibung, Gleichberechtigung in der Ehe und ganz viele Sachen. Das heißt, alle diese Bewegungen basieren natürlich noch immer auf dem, was in der Vergangenheit geschafft wurde. Ich mag das, weil ich jetzt über Sexismus vorgeredet habe, möchte ich das eigentlich so sagen, als Nenner, dass Feminismus im Wesentlichen mein Verständnis Antisexismus ist. Man kann dann sozusagen ganz viele Bells and Whistles noch dran machen, dass das alles noch ist, aber ich glaube, da kann man sich sozusagen erstmal mit anfangen. Das heißt, es ist eigentlich der Versuch, die Welt, in der wir leben, diese Gesellschaft wieder gerade zu rücken. Das heißt, ne, ich habe eingangs gesagt, es ist gar nicht so neutral, wie man vielleicht so aus seinem eigenen Bild denkt. Das heißt, es ist irgendwie schief. Das heißt, wir müssen das wieder gerade ziehen. Wie soll das passieren? Es soll passieren, dass Patriarchat überwunden, also abgeschafft werden soll. Das klingt erstmal sehr gefährlich. Patriarchat, ne, die Idee, dass die Männer Macht über Frauen haben sollen, dass Männer und Frauen diese Rollen erfüllen, die zugeschrieben worden sind. Da kommen wir dann gleich in dieses Missverständnis rein, was auch so ein bisschen der Ansatzvektor ist, um Feminismus zu kritisieren. Die Idee, dass die Abschaffung des Patriarchats im Wesentlichen eine Formulierung ist, um Männerfeindlichkeit zu verpacken. Das heißt, Männer individuell angegangen werden oder angegriffen. Das heißt, das ist deshalb ein Problem, weil es sozusagen die Grundlage ist, um entsprechende sozusagen sexistische Gegenbewegungen zu begründen. Das heißt, man kann nicht wegdiskutieren, dass es auch Männern in der Gesellschaft zum Teil schlecht geht, aber darum soll es gar nicht gehen. Das heißt, diese Männerfeindlichkeit kommt, glaube ich, daher, dass natürlich viele Personen, die sich persönlich unterdrückt gefühlt haben und auch bis heute es tun, und sagen, irgendwie, da will ich mich gegen wehren, ich scheide mich von meinem Mann, weil er ein Arschloch ist, oder er hat mich vergewaltigt oder schlecht behandelt oder so weiter, oder er sagt das eine und tut das andere. Diesen Menschen mag ich nicht mehr. Und daraus kann man natürlich sehr gut konstruieren, okay, diese Frau hasst ihren Mann und sie ist Feministin, das heißt, sie hasst Männer. Die Idee ist natürlich, dass dieser Mensch vielleicht persönlich ein Arsch ist, aber dass er natürlich auch geschützt wird von dieser Gesellschaft, die sagt, das ist okay, dass du dich so verhältst. Das ist natürlich nicht die Idee, ist irgendwie jeden einzelnen sich schlecht verhaltenen Menschen, wir sind ja alle Sexisten, das sind alle schuld, irgendwie abzuknallen oder was weiß ich, sondern zu sagen, wir wollen irgendwie diese Gesellschaft ändern, in der das überhaupt möglich ist. Das heißt, die machtvollere Rolle, die Menschen, Männer im Patriarchat haben, ist eine Sache, die Männern Angst macht, weil das irgendwie natürlich dann heißt, irgendwie wir brauchen, ich weiß nicht, Frauen wollen sozusagen mehr Macht. Das bedeutet, Männer müssen welche abgeben. Nee, da bin ich persönlich sozusagen bedroht. Ich jetzt zum Beispiel nicht so ganz. Ich habe nicht viel Macht, deshalb finde ich das nicht so schlimm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so an diesen Ideen von Männlichkeit, die viele Menschen sozusagen verinnerlicht haben, kratzt, weil sie denken, da werde ich persönlich angegangen. Und wenn man das jetzt zusammennimmt, das heißt, Frauen sind wütend, Männer haben Angst vor Verlust ihrer Macht, kriegt man sehr schnell dieses mediale Bild hin, mit dem man dann auch oft so sagt, das ist dieser Feminismus. Das heißt, da sind irgendwelche Frauen, die sind wild, die was weiß ich, sind auch irgendwie wütend, denken nicht gut nach und die haben eine Angst. Deswegen haben die Medien, das sind ja auch meistens diese Männer, die dann da Angst haben. Das heißt, man ist relativ schnell in diese Schiene gekommen, dass man sagt, irgendwie, Hilfe, diese Frauen, die wollen uns was. Da kommen wir natürlich auch noch zur Behauptung, die Feministen wollen das alles umdrehen, das heißt, die Männer werden dann unterjocht oder so. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand ernsthaft so als Option sieht, weil das wäre ja. Jetzt muss ich mal lesen, was ich hier stehen habe. Das heißt, dieser Feminismus tatsächlich ist sozusagen diese Bewegung, die versucht, alle Geschlechter aus diesen patriarchal vorgegebenen Rollenmustern zu befreien. Weshalb ich jetzt hier rede und warum das auch so ein bisschen Feminismus für Nerds heißt, ist, weil ich denke, dass das eine Sache ist, die auch sehr viele Männer angeht. Das heißt, ich habe jetzt einen kurzen Abschnitt, der sich eher denn so an Männer richtet, weil das auch so mein Vermutung ist und auch irgendwie tatsächlich überwiegendes Publikum ist. Ich werde aber auch gleich auch was zu Frauen sagen, also hier braucht man nicht gehen. Das heißt, Männer werden in dieser Gesellschaft nicht aufgrund ihres Geschlechts unterdrückt. Sie werden aber sozusagen in die Rolle gesteckt, die Gesellschaft verlangt von ihnen, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie stark sein sollen und die Macht gierig, logisch, und dass sie auch diesen Zustand, diesen Status quo aufrechterhalten sollen. Das heißt, sie sind auch wie Frauen irgendwie nicht so ganz frei in der Wahl ihrer Rolle und sie werden auch daran gemessen, wie gut sie diese Rolle spielen. Das heißt, ich rede eigentlich hier, weil ich persönlich gar nicht Teil dieser Gruppe sein will. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht in der Gesellschaft auf der Seite stehen, die andere Menschen so behandelt, dass sie weniger wert sind und aufgrund ihres Geschlechts schlechter behandelt werden. Und das denke ich mal, das sollten wir auch alle wollen. Und ich glaube auch, dass jeder von uns irgendwie sehr freundlich, nett redet mit den ganzen Frauen, die uns sozusagen im Leben begegnen, egal ob es irgendwie unsere Mutter ist, unsere Großmütter, Tanten, Freundin, Partnerin, wie auch immer. Das heißt, ich glaube auch, dass hier niemand sich sagt, wie ich grenze jemand anders aus oder ich rede schlecht über meine Mutter oder sowas. Und wenn das jemand tun würde oder so, was weiß ich, jemand anders beleidigt, eure Mutter, eure Familie, was weiß ich, dann würdet ihr natürlich auch nicht sagen, ah, da stelle ich mich mal auf die Seite, weil ich habe ja was gegen Frauen oder so. Also würde man sagen, nee, dann verteidige ich doch die Person. Das heißt, das Problem ist nicht, dass man irgendwie ein Problem mit Frauen hat im direkten Umfeld. Aber wenn man, es gibt ja sozusagen Leute, die man nicht kennt. Das heißt, man lacht sehr viel, glaube ich, oder macht Witze oder sagt im entsprechenden Moment, wenn jemand anders das tut, nichts, wenn über Frauen an sich hat im Wesentlichen was gesagt. Und, ne, Frauen sind halt so, oder wir grenzen halt irgendeine Frau aus, die wir nicht kennen. Das passiert halt relativ schnell, weil wir nicht so richtig drüber nachdenken. Das heißt, in weiterer Konsequenz sind wir natürlich nicht nur dafür verantwortlich, wenn wir das tun. Wir können sagen, nee, sowas mache ich nicht, aber dann macht es halt jemand anders am Tisch und alle lachen und man denkt sich dann, das war jetzt vielleicht nicht so toll, aber ich sag mal nichts. Das heißt, es ist auch immer schwierig, weil in dem Moment erzeugt man ja nicht nur ein Klima, sondern man hält es auch aufrecht. Das heißt, stell dir vor, man sitzt in einer Runde zusammen, jemand sagt was Sexistisches über Frauen, die überwiegenden Männer lachen und die Frau oder die Frauen, die dabei sind, erhalten keine Unterstützung. Das heißt, das Signal, was da eigentlich rausgeht, ist irgendwie, ich sage nichts, ich wehre mich nicht dagegen, ich finde das okay, dass das passiert und durch meine Passivität finde ich das okay. Das heißt, man ist dann irgendwie, wenn man das so ganz entweder oder sehen will, nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Also ich persönlich will das jedenfalls nicht. Das heißt, weil wenn das Signal wäre an jemanden, ich bin auf keinen Fall auf deiner Seite, wir sind hier irgendwie fünf Männer und eine Frau, sie lachen, ich sage nichts. Das heißt, es Du gegen alle im Wesentlichen. Man könnte natürlich auch sagen, warum reagiert die Frau da nicht? Und ich glaube, das liegt dann auch daran, dass die zum Teil einfach keine Lust mehr haben. Weil wenn das halt so eine Sache ist, die tatsächlich jeden Tag oder immer wieder passiert, dann hat man es kein sehr gut nachverstehen, vollziehen. Sorry, das geht so ein bisschen ab. Kann es ganz gut nachvollziehen, dass man dann irgendwann sagt, irgendwie, ich kann mich nicht jedes Mal nochmal drüber aufregen. Das heißt, was man machen könnte, ist tatsächlich auch einfach so in seinem Umfeld fragen. Das macht man ja viel zu wenig. Viel zu oft irgendeine Frau nach dem Motto, passiert dir sowas eigentlich oft? Fühlst du dich vielleicht oft irgendwie diskriminiert und keiner sagt was? Und was ist eigentlich dein Grund, warum du denn nicht aufmuckst? Kann es vielleicht einfach also sein, dass du das so oft hörst und ich weiß das gar nicht, dass du einfach denkst, Also wie gesagt, fragt mal die Leute in eurem Umfeld, die Frauen, wie das eigentlich bei ihnen so ist. Jetzt sage ich noch was zu Frauen. Frauen sind natürlich auch...
Frauen gelacht!
Was war der Witz?
Du hast was zu Frauen gesagt und wir haben gelacht. Und dann darüber gelacht, dass wir gelacht haben.
Ah, das ist voll Meta.
Das ist ironisch.
Sehr ironisch, Meta. Das ist natürlich gibt es unter Frauen auch Sexismus, sehr viel internalisiert, also auch Frauen gegen Frauen, Privilegienblindheit. Es gibt auch genügend Frauen, die irgendwie denken, dass das ja natürlich alles überwunden ist. Das heißt, gerade wenn man in so einer Gruppe sitzt, auch wenn man vielleicht irgendwie, ganz gut mit den Jungs alles zurechtkommt, dann denkt man sich, naja, okay, eigentlich Feminismus, das ist ja für diese anderen Leute, für mich nicht, Sexismus, kein Problem oder so. Habe ich auch mal jemanden getroffen, Informatikstudentin, die meinte, ja, Feminismus brauche ich eigentlich nicht mehr, geht es auch irgendwie gut, ich bin hier akzeptiert und alles. Das ist dann auch wieder so dieser Scheuklappenblick, wo man dann denkt, irgendwie, naja, nur weil es mir gut geht, muss es allen so gehen. Kein Problem, interessiert mich deshalb nicht. Macht natürlich den Frauen, die unter Sexismus zu leiden haben, also meine Definition ja irgendwie alle, aber auch die, die wirklich sozusagen daran in ihrer Freizeit, Freizeit auch vor allem in ihrer Freiheit beschnitten werden dadurch, das Leben doppelt schwer, weil man sozusagen ihnen auch das Signal gibt, dass man sozusagen nicht auf ihrer Seite ist. Das heißt, die müssen sich nicht nur gegen Sexismus von männlicher Seite, sondern auch von weiblicher Seite wehren. Und das, auch wieder voll Meta, führt dann natürlich dazu, dass Leute sagen, ja okay, ich habe doch hier, was weiß ich, die und die, Julia oder wie auch immer, irgendein Name. Sorry.
Das war ja,
wer heißt der?
Sorry. Becky Julia.
Ja. Sag mir irgendeinen anderen Namen. Ich habe die
Nadine,
ich habe die Nadine gefragt. Nadine hat damit auch kein Problem. Das ist sicher voll witzig, wenn ihr diese Leute kennt. Ich wollte mir irgendeinen Namen ausdenken. Ich komme mal zu meinem Punkt zurück. Das heißt, Frauen, die sexistisch sind, machen anderen Frauen das Leben doppelt schwer und dann nochmal dreifach schwer, indem dann meistens Männer wieder sagen, na hier, die Person hat gesagt, es ist doch alles gar nicht so schlimm, stell dich mich mal nicht so an, das ist ja dann wohl dein persönliches Problem und kein strukturelles. Das heißt, eine Frau, die sich vielleicht auch hinstellt und sagt, das ist irgendwie ein Missstand, die kriegt dann gesagt, na du bist doch das Problem. Das heißt, wenn man jetzt auf so einem Kongress wie hier oder in so einem Hackerspace oder vielleicht auch in einer Partei so denkt, unser Angebot ist doch offen, Frauen können doch kommen, und wenn sie nicht kommen, wir haben es versucht. Dann kann eigentlich auch passieren, dass das eigene Angebot gar nicht so offen ist, wie man vielleicht dachte, weil die eigene Position gar nicht so neutral ist, wie man dachte. Das heißt, man hat auf alles Mögliche geachtet, sieht aber dann nicht, dass die Frauen, die dann vielleicht fehlen, auch gar nicht erst gekommen sind und auch gar nicht gesagt haben, warum sie nicht kommen. Das heißt, manchmal muss man eventuell noch einen Schritt zurückgehen und würde dann sagen, vielleicht ist ja auch so eine Konferenz oder das muss die Art und Weise, wie wir unsere Parteien oder alles organisieren, vielleicht sind das alles auch so Organisationen, die schon so durchwirkt sind von der gesellschaftlichen Voraussetzung, dass sie auch gar nicht so attraktiv sind. Das heißt, wer hat sich denn so dieses Veranstaltungsformat, einer steht vorne und alle dann so ausgedacht? Also, wie gesagt, es steckt in allen drin, dieser Gedanke, hat Becher und so weiter. Das heißt, was ich sagen will, es ist echt extrem schwierig, so tatsächlich auf einen Standpunkt zu kommen, wo man sagt, wir haben alles bedacht, wir sind neutral, warum passiert es nicht? Ich habe schon mal gesagt, wir leben alle in derselben Welt, aber wir gehen irgendwie davon aus, dass sie halt so ist, wie wir sie selber wahrnehmen und dass sie damit halt auch genau für alle anderen so ist. Das hängt dann auch damit zusammen, dass wir uns unterschiedlich sicher fühlen, ob wir ein Mann sind oder eine Frau. Das heißt, Frauen kriegen natürlich mit dieser ganzen Erziehung auch gleich schon anerzogen, dass sie halt aufpassen müssen. Ne? Wenn sie nach zu Hause gehen, müssen sie aufpassen, vielleicht ein bisschen. Wenn sie, was weiß ich, sich schön anziehen, dann müssen sie vielleicht auch aufpassen. Zum Glück wird das nicht allen mitgegeben, aber sehr oft passiert das natürlich auch. Und das wird ihnen auch von Frauen, also von Lehrerinnen, Müttern und so weiter mitgegeben und von Freundinnen auch, die dann sagen, hier, pass doch mal auf und so. Das hat natürlich zwei Auswirkungen, dass man diese Gefahr verinnerlicht und sich sozusagen selber wieder einschränkt und dann auch irgendwie in einer Welt lebt, die vielleicht viel, ich komme mir total lächerlich vor, dass ich das erzähle, obwohl ich das selber nicht erfahre. Ich stelle mir vor, dass man in dieser Welt, in der man dann lebt, viel mehr Angst und Selbstzweifel hat als vielleicht ein Mann und als auch die Welt, in der die Männer wahrnehmen. Ne? Und das ist natürlich dann auch die Grundlage für diese Geschichte, diese Mehr vom lass dich nicht vergewaltigen, wenn sozusagen diese Opfer-Väter-Geschichte so ein bisschen umdreht und sagt, irgendwie bist du doch selber schuld gewesen. Ne? Da gibt es jetzt den Begriff Victim Blaming, man muss sich rechtfertigen, dass man etwas falsch gemacht hat. Das wird in den Medien natürlich auch immer so ein bisschen abgehandelt, als wäre es alles gar nicht so tragisch. Ne? Und da wird dann schon auch eine Vergewaltigung gerne mal eine Sexaffäre. Das heißt, da wird dann so ein bisschen der sexuelle Aspekt in den Vordergrund gestellt, so ein bisschen vergessen, dass es dabei eigentlich um Macht geht. Und deswegen möchte ich daran, dass die Männer, die dann da drin hängen, die sozusagen die Vergewaltiger, die vermeintlichen Vergewaltiger sind, in einer relativen Machtposition sind. Das heißt, diese Rape Culture, wie man dann auch sagt, wird aufgefangen und rechtfertigt durch diese restliche Kultur. Das ist nicht schön. Das heißt, die bessere Erziehung im Sinne wäre natürlich nicht, den Mädchen zu sagen, lass dich nicht vergewaltigen, sondern den Jungs vergewaltige mal besser nicht. Da wären wir, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, und damit habe ich jetzt wieder nicht gesagt, dass Männer nichts Schlimmes passieren kann, aber wie gesagt, das ist wie gesagt immer dieser Unterschied zwischen der Struktur, die das quasi sozusagen frauenfeindlich macht und den eher individuellen Geschichten, wo man auch als Mann natürlich zum Opfer werden kann manchmal. Ein anderer Punkt, der mir noch wichtig war diese Sache, was Sexismus und irgendwie Sexiness, was weiß ich, zusammenhängt, weil oft auch so dieser Vorwurf von Feminismus, das ist irgendwie so gegen Pornografie, das hat ein Problem mit Sex oder mit Lust und so weiter, als Erweiterung davon, wird als Widerspruch gesehen, wer Feministin ist oder so, die darf halt nicht sexy sein oder so, weil das ja irgendwie ein Widerspruch ist, da kämpft man auch gegen und so, ne? Frauen zum Objekt machen, warum macht sie das denn selber so zurecht oder so? Das ist irgendwie ein Missverständnis, weil es geht im Feminismus ja eher darum, dass Personen sich selber frei und selbstbestimmt entfalten können. Das heißt, egal welches Geschlecht sie haben, dürfen sie sich sexuell selbst verwirklichen. Und wenn jetzt eine Feministin oder ein Feminist herkommt und sagt, dieses H&M-Plakat, das ist doch irgendwie sexistisch, dann liegt das nicht daran, dass irgendjemand was gegen Frauen hat, die sich irgendwie hübsch anziehen wollen oder die auch gerne, wenn sie es wollen, nackt sein wollen oder halbnackt oder ein Bikini tragen, wie auch immer. Es geht halt darum, dass nackte Haut in dem Fall eine reine Werbe- und Objektfunktion hat. Das heißt, ja, gewählte Person ist halt keine Person mehr, sondern ein Objekt. Da habe ich tatsächlich auch am Dienstag, irgendwie ist diese Woche noch extrem viel reingekommen für diesen Talk, eine Studie der Uni Brüssel gesehen. Sie haben Menschen gefragt, also Frauen, Männer, und haben ihnen Bilder gezeigt und die Erkenntnis war, egal welches Geschlecht diese Probanden haben, Frauen in Werbebildern, wenn sie sexy angezogen sind, als Objekte wahrgenommen, Männer werden als Personen wahrgenommen. Das heißt, das Gehirn erkennt, da ist ein Mann, oder das Gehirn erkennt, da ist ein Ding. Das ist halt ganz schön merkwürdig. Link dazu habe ich dann auch in den Notes. Klar natürlich, dass man, wenn man Kleidung verkauft, dass man da Models braucht, die das irgendwie anhaben. Das ist aber so ein bisschen ein komisches Missverhältnis, was einem dann noch auffallen könnte, dass Frauen natürlich auch alles andere irgendwie verkaufen und Männer eher selten. Das heißt, wenn man einen Mann sieht, der als Werbefigur irgendwas kauft, denn deshalb, weil er irgendeine Kompetenz hat, weil er der Handwerker ist, der sagt, das ist ein super Bohrer oder weil er ein Koch ist oder so. Und Frau ist dann meistens Dekoration oder der Körper, der es dann sozusagen sexy machen soll. Und selbst da gibt es unterschiedliche Körperhaltungen, das wäre jetzt aber ein ganz interessanter Link, weil das kommt natürlich nicht von ungefähr, es gibt halt tatsächlich so Style Guides und die Fotografen, Fotografinnen lernen, dass man Modefotografie macht. Da habe ich gestern hier was gefunden, ich will da niemanden angreifen, deshalb habe ich das mal gesperrt. Das ist halt von Hackerspace, da gibt es halt irgendwie, sehen wir 8 Wesen, einen Roboter, 5 Männer und 2 Frauen. Die Männer stehen halt alle da, die Frauen haben alle beide einen Rock an und Machen wir den. Ich könnte auch online mal googeln, da gibt es sehr schön gerade so einen Aufruhr in dieser Indie-Comic-Szene. Nach dem Motto, wie zeichnet man eigentlich weibliche Superhelden und männliche Superhelden und dann einige Zeichnerinnen und Zeichner, die dann angefangen haben, das einfach mal umzudrehen. Es gibt dann sehr schöne kognitive Dissonanz, wenn man dann irgendwie sieht, warum Männer dann auch immer so da stehen. Und auch die Tatsache, dass so weibliche Superheldinnen auf Comic-Covern fast immer irgendwie, oder auch auf Filmcovern, ne? Man muss es irgendwie so hinkriegen, sein Torso so zu verdrehen, dass man gleichzeitig die Brust und den Hintern sieht.
Ja.
Einen Mann hat man noch nirgendwo abgebildet. Ja. Ich habe schon ganz schön lange geredet. Ich muss mal zum Schluss kommen, damit wir noch Zeit haben zum... das ist mein letzter Abschnitt, Gott sei Dank. Zu den Fragen kommen. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zur Sprache, zum generischen Maskulinum und so weiter, weil diese Sprache natürlich auch so ein Ding ist, was sich wie alles andere ergeben hat, in dem es vor allem auch unser Denken auch so ein bisschen beeinflusst. Das heißt, das sind ja auch so Sachen, die von Sprachwissenschaftlerinnen umstritten ist, und insoweit ist das alles verbunden. Es gibt natürlich auch die Theorie, wir können eigentlich nur das denken, was wir uns auch irgendwie in Sprachen vorstellen können. Klar ist, dass es tatsächlich so ist, dass wenn wir jetzt sagen, okay, wir lesen Artikel generisches Maskulinum, sprich, da ist denn von Ärzten oder Lehrern die Rede, dass Leute sich tatsächlich, hat man auch in Studien herausgefunden, tatsächlich der Männer vorstellen. Das heißt, wenn ihr einen Satz habt wie, zum Glück konnten die Ärzte die Frau wiederbeleben, dann sehen wir uns vor unserem inneren Auge halt Männer in weißen Ärztekitteln und all sowas. Und das kann man für ganz viele Beispiele machen, dass es dann tatsächlich die Sache ist mit der Sichtbarkeit, das heißt, Frauen tauchen in diesen Texten irgendwie nicht so ganz auf. Es ist super, dass es euch so gut geht. Ich versuche mal nicht drauf zu achten. Das passiert auch beim Übersetzen, ne? Wenn in einem Buch immer vom User die Rede ist, wird meistens vergessen, dass das ja eigentlich im Englischen geschlechtsneutral ist. Im Deutschen macht ja der Benutzer irgendwas.
Hermann, der User.
Hermann, der User, ja gut, der ist ein Deutscher.
Der ist ein Mann.
Der ist auch ein Mann, ja. Ich meine so, wenn ich habe ja auch selber Bücher übersetzt und da geht es dann auch irgendwie, der User macht dies und jenes. Und wenn ich das sozusagen ins Deutsche übertrage und sage, hier der Benutzer macht das, dann habe ich auf einmal auf der Übersetzung 50% der Menschen verloren. Das ist ganz schön merkwürdig.
Das Bedienpersonal. Das Bedienpersonal.
Das bin ich. Genau, da gibt es vieles. Da gibt es natürlich so Strategien dagegen, was zu machen. Ne? Die Leute sagen irgendwie Bürgerinnen und Bürger, sie sagen, wenn sie schreiben, sagen sie BürgerInnen mit großem I, mit Schrägstrich und einem Sternchen und einem Unterstrich. Oder es gibt so Konstruktionen wie Studierende, da gibt es dann immer wieder das Argument, das ist doch schlimm, das stört beim Lesen und so weiter. Mein Argument wäre, das ist ja gut, dass das stört, dann merkt man auch mal was. Julian, kannst du trotzdem ruhig sein, das ist total nervig. Das heißt, was ich sagen wollte, wenn es stört, Feminismus ist auch irgendwie mal Punk, das heißt, es darf auch ruhig mal stören. Außerdem, wer sich über Sprache, also aufregt, Jugendsprache, Eindeutsch und Fachwörter, das gibt es ja alles. Ich meine, wir sagen das Fühl, wir sagen every pony. Das heißt, wir sollten, glaube ich, auch damit zurechtkommen, dass da irgendwie mal ein Sternchen oder ein Strich oder irgendwie komische Konstruktionen im Wort vorkommen. Was ich jetzt nicht gesagt habe, wollte ich noch sagen. Ich hatte ja eingangs von Privilegien geredet, da gibt es viel mehr und das hängt auch zusammen. Das heißt, diese Sache, die dann auch oft im Fachbereich Intersektionalität, sprich, wir können Antisexismus eigentlich nicht ohne Antirassismus, Antiklassismus, andere Sachen denken. Das heißt, das hat auch viel mit auf Flash und Olympics zu tun. Es geht halt nicht darum, meine Diskriminierung ist besser als deine. Also, das heißt, wenn wir einen Zustand haben, wo weiße Männer, weiße Frauen vielleicht so ein bisschen gleicher in ihren Rechten und ihrem tatsächlichen Leben geworden sind, ihre Freiheiten, darf das nicht auf Kosten von beispielsweise schwarzen Leuten passieren. Also, oder wenn vor allen Dingen weiße Frauen nicht besser als schwarze Frauen. Also das ist auch im Feminismus, gerade in Amerika, ein großes Thema, dass sich da viele Bevölkerungsgruppen auch nicht mitgenommen fühlen. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Das heißt, es geht halt nicht darum, jetzt hier nur die Welt für Frauen an sich besser zu machen, sondern irgendwie schon für alle. Ich habe jetzt gar nichts zum Thema Queer und so gesagt. Ich habe eingangs ein bisschen die Sache erzählt mit dem biologischen Geschlecht und dass es vielleicht alles nicht so ist. Auch dieses binäre Modell, dass ich immer von Männern und Frauen rede, das passt ja nicht so ganz auf die Gesellschaft. Ne? Sorgt auch dafür, dass Menschen, die irgendwie homosexuell sind, die transidentär sind, Probleme haben, weil sie wieder nicht in diese Schublade passen, die dann noch mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Das darf man eigentlich alles nicht ohne denken. Ich glaube, es ist zu viel, um es irgendwie in so einer Dreiviertelstunde auch noch zu erzählen.
Du hast aber nur noch 9 Minuten.
Ne? Ja, ich wollte jetzt aber ein paar Fragen noch dran lassen. Ich habe tatsächlich in der Beschreibung schreibt ja, dass es für 0 Euro geht, das Wissen. Ich habe kein Buch gelesen. Das ist natürlich blöd, dass ich inzwischen ein Buch gelesen habe. Das kann ich aber empfehlen, weil es sogar auch noch umsonst zu kriegen ist. Das heißt, ich habe mich damit jetzt nicht beraten. Das heißt, Feminismus for Everybody, das klingt ja schon sehr einladend. Es kostet irgendwie nicht viel, ist ein amerikanisches Buch. Gibt es aber auch umsonst als PDF. Wenn ihr euch jetzt nicht den Link abtippt, der wird natürlich auch der verlinkt. Das andere ist irgendwie Use the Internet. Da habe ich jetzt eben spontan ein paar Links mir ausgedacht, weil es irgendwie... Was denn?
Ausgedacht.
Das ist ja nicht, und dann sind auch noch registriert, das heißt, wir gehen eigentlich alle zu dir. Die Mädchenmannschaft macht da ganz tolle Sachen, das heißt, da sind jeden Tag ziemlich viele Artikel und auch Verlinkungen zum Thema Femweeks, soll was werden, jetzt, weißt du da den aktuellen Stand oder so? Da haben sie hier Melanie...
Das haben wir bisher prokrastiniert.
Okay, das kommt noch, ich habe es aber schon mal auf die Folie getan. Irgendwie vorgestern hatte Freundin von den Guys Guide to Feminism, ich habe das selber nicht durchgelesen, das sind von 2 amerikanischen Autoren, die sich da so ein bisschen, mit auseinandergesetzt haben. Es gibt noch 1000 andere Sachen, wir müssen nur noch googeln und das alles mal durchlesen. Der Alltagssexist-Artikel von Kid Club, den hatte ich eben zitiert, und was gestern oder vorgestern noch reinkam, war so ein Artikel mit dem schönen Titel, wie verhalte ich mich möglichst nicht wie ein Arsch. Das geht ja auch schon relativ gut in diese Richtung. Ich finde bei mir, um nochmal was sozusagen Persönliches zu sagen, das dauert ganz schön, bis so ein paar Sachen reinsinken. Das kann auch Jahre dauern und wenn man sagt, ja, irgendwie, das habe ich ja voll super erkannt, jetzt bin ich der Checker, dann guckt man sich an ein Jahr später und denkt sich, oh Gott, das hatte ich halt überhaupt nicht verstanden. Das heißt, das sozusagen soll nur so ein bisschen, sollen so ein paar Ideen sein. Der Comic endet dann so. Und damit bin ich auch erstmal am Ende. Habt ihr das alle gelesen? Also wenn ihr später nochmal mich erreichen wollt, heißt es Stefan, heißt auch so auf Twitter und überall. So viel zum Thema Namensvortrag von Tanja, das widerspricht mir egal. Ich habe jetzt nur noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Ich weiß nicht, wo das Saalmikro ist. Das liegt da vorne. Kann das jemand nehmen? Okay, nee, kann er nicht. Fangen wir mal mit jemand an.
Ja! Unnamens. Ich habe zwei Fragen zum Umgang mit Situationen. Ich habe neulich in einem Seminar an der Uni zum Thema Weltarmut und Ethik einen Text gelesen, We Don't Owe Them a Thing. Da geht es um Privilegien und ja, man kann ja nichts dafür, deswegen hätte man ja auch gar nicht irgendwie so einen Grund, da was zu tun. Mhm. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, diese Leute haben ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit, als ich oder vermutlich die meisten in diesem Raum haben. Was kann ich denen erwidern, außer du Arsch?
Das finde ich schwierig. Ich glaube, also.
Also, weil es stimmt ja.
Ich glaube ja,
dass. Die haben es dafür gemacht, dass das so ist.
Nee, das ist auch ein schwieriges. Ja, genau. Also, das, was Fiona gerade sagt, wir reproduzieren das. Das heißt, man kann es ein bisschen so. Ich meine, natürlich, die Welt ist nicht so gut und schlecht, aber man kann natürlich die Leute fragen, für welche Seite willst du eigentlich stehen? Bist du irgendwie gern der Unterdrücker? Oder bist du gern derjenige, der sozusagen das fortführt? Und. Was ist das für eine Gesellschaft, in der du leben willst? Ich weiß nicht, ob jemand bessere Ansätze hat. Ich bin ja kein Didakt in der Hinsicht. Vielleicht. Hat jemand eine Antwort?
Ja, also da gibt es ein verhältnismäßig simples Argument gegen. Nur weil die Welt so ist, ja, also dass irgendwie Menschen ja, so geboren wurden, heißt das nicht, dass die Welt so sein soll. Also dass Designs sollen Fehlschluss. Das ist einfach Mist.
Das ist natürlich schwierig, weil wenn man jetzt irgendwie Leute haben, die das irgendwie aus irgendwelchen religiösen Texten ableiten, dass die Welt halt so ist, wie sie ist und das passt sehr gut. Ne? Das, ja, das ist schwierig.
Das ist ja ihre Rahmen endlich. Also, das kann das auch so weiterführen, zu sagen, dass sie tatsächlich eine Schuld haben. Naja, aber das zieht nicht ganz, weil es nicht dem Argument widerspricht, logisch. Wichtiger ist, glaube ich, zu sagen, dass sie nicht sagen können, dass sie keine Schuld tragen. Das ist das Wichtige, dass sie jeden Tag weiter tragen. Sie tragen das jeden Tag weiter, dass ein System der Unterdrückung da ist. Und natürlich habe ich keine Schuld daran, dass sie diese und jene Prägung haben, aber dass das für sie von Nachteil ist. Darum habe ich schon gesprochen.
Ich finde das schwierig, mit dem Bericht Schulz zu operieren, weil man dann gleich Leute in eine defensive Position aufbringt und da dann sozusagen argumentativ so in die Richtung kommt, dass Leute sich wehren. Das fördert meistens nicht die Diskussion. Also ist aber auch schwierig, das Wort ganz rauszulassen.
Also es gibt keine einfache Antwort darauf. Kann ich mal eine zweite Frage stellen?
Ja, okay, aber noch schnell.
Gut. Du hast jetzt oft auch mit Studien irgendwie gearbeitet und manchmal zu diesem Scatterplot, zur Gender Pay Gap und so weiter, sieht man ja, das ist ein kompliziertes Problem.
Ja.
Jetzt kommt es aber durchaus vor, dass wenn ich zum Beispiel Leuten sage, Windbier oder sowas ist was Gutes, weil wissenschaftlich erwiesen ist, dass damit irgendwie halt die Leute vielleicht nicht an die Männer in den weißen Kitteln denken, dass dann jemand sagt, boah, aber das ist so eine arrogante Nerdhaltung, dass du dieses Problem jetzt so lösen möchtest und vielleicht dann auch messen möchtest, wie antisexistisch das ist. Ich weiß auch damit nicht irgendwie umzugehen, weil es gibt durchaus Leute, die dann sagen, ja, wichtiger ist aber, dass wir symbolisch zeigen, dass wir dagegen sind. Und die dann zum Beispiel bei einem Burka-Verbot sagen, das muss gar nicht erwiesen sein, dass das irgendwie was in der Unterdrückung ändert. Es reicht, dass wir ein Symbol schaffen. Was sage ich denen? Oder denkst du, die haben recht?
Das ist echt...
Weil also als Nerd möchte ich natürlich irgendwie mit Zahlen arbeiten und gucken, was sind gute Maßnahmen, was sind schlechte Maßnahmen.
Also schwierig ist halt immer so dieses Argument, ob es nicht irgendwie wichtigere Probleme gibt. Ne? Da kann man eigentlich dann gleich aufhören. Also ich kann jetzt gerade nicht erschöpfend sozusagen hier von der ganzen Runde das beantworten, weil ich glaube, das sind ganz... Das hinten kannst du jemand? Svenja, super.
Svenja, bist du so weit aus?
Tut mir leid, das ist halt hier so ein Auditor, was irgendwie ohne Umsicht echt unmöglich ist.
Ich weiß nicht, also ich finde, man kann schon immer mit so Verschwörungstheorien super dagegen argumentieren. Also es ist ja immer so das Totschlagargument, wenn man das total niedermachen will, so, wieso deine Grafik stimmt doch eh nicht und woher willst du das denn wissen? Wer hat denn die Grafik gemacht und so?
Nee, das ist gar nicht, die Grafik stimmt, die Vereinfachung ist falsch, aber es geht darum, Lanschi hat zum Beispiel mir mal gesagt, das ist schlecht, dass ich aus wissenschaftlichen Gründen irgendwie für geschlechtergerechte Sprache bin, aber es ist viel wichtiger, dass das ein Symbol ist. Und das finde ich irgendwie komisch, also die Prioritäten sind, glaube ich, andersrum bei mir.
Das kann gut sein, weil das war ja so dieses Ding, was einzelne Leute...
Du machst es aus statistischen Gründen und nicht aus Überzeugung. So ein Unsinn. Aber ich wollte das hören, was Sie gesagt haben.
Danke. Willst du noch was sagen, Svenja? Okay. Also wie gesagt, das ist schwierig, weil das klingt jetzt so wieder, wenn du sagst, Lanschi hat dir das gesagt, es gibt viele Meinungen und andere verschiedene Leute gewichten von Sachen unterschiedlich hoch. Ich würde jetzt auch gerne nochmal in die Richtung, aber vielleicht wäre das Mikro da,
sagt immer kurz. Sagen, es ist natürlich, es gibt keinen Grund, auf ein komplexes Problem immer nur einfache Antworten zu finden. Und es muss natürlich trotzdem Politik geben. Und Politik muss ja auch mit Slogans oder Statistiken oder klaren, deutlichen Forderungen arbeiten. Und ich glaube, gerade bei Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit muss es immer beides geben. Und dann muss man den Leuten, glaube ich, teilweise ihre Slogans lassen und andererseits muss man sie immer wieder auf die Komplexität der Probleme hinweisen.
Weil ich glaube, so kommen wir dann schnell auch in die Richtung, dass wir über verschiedene Aspekte von Feminismus reden und das ist zu viel für diesen Abend, weil da studieren andere Leute sehr lange an.
Ja, ich muss als erstes mal eine ganz kleine Lanze für die Piraten brechen, weil ich habe hier vor 2 Jahren gesessen und genau kritisiert, dass sie die ganze Zeit von Postgender reden.
Ja, ja.
Ich habe das seit langem nicht mehr gehört von den Piraten. Nee, also die haben auch ihre Probleme, aber ich wollte nur mal sagen, Postgender, den Zahn haben wir ihn, glaube ich, dann mittlerweile gezogen.
Ich habe mich so ein bisschen gewunden, weil in meiner Erfahrung auch mit Leuten, die in der Partei sind, ist es allen inzwischen, ich kenne extrem. Wo war der jetzt wieder der Witz?
Egal.
Und dass das halt so ein Ding ist, was die Medien auch gerne immer wieder ausgraben und wo dann jeder sagt, auf dem Podium sagt er das jetzt auch wieder. Aber es kommt ja nicht, es ist ja nicht aus dem luftleeren Raum gekommen. Und man hat natürlich auch immer wieder so Dorfpiraten, die das dann immer noch glauben. Und ich weiß auch, dass der Kegelclub und viele Leute dran sind. Und das glaube ich auch.
Es gibt für mich eine ganz wichtige Sache, weil was Sexismus gesprochen wird, wird ganz oft über diese Kommentare und über irgendwelche wirklich, also offensichtlichen Sexismus gesprochen. Mhm. Und das, was ich sage jetzt mal hier bei Feminismus für Nerds, was ich in diesen Kreisen viel häufiger wahrnehme, ist eben der unterbewusste, der nicht bewusste Sexismus. Das ist das völlig überraschte Gesicht in meinem Gesprächspartner, der völlig überrascht ist, dass das, was ich sage, auch Substanz hat und dass ich ein bisschen Ahnung von Technik habe. Das kann ich in dem Moment schlecht kritisieren, weil ich meine, ich habe ihn ja gerade auf meine Seite gezogen. Er ist mir wohlgesonnen, er lächelt mir unglaublich begeistert zu, weil sowas hat er einfach nicht von mir erwartet. Aber das Problem an der Geschichte ist, warum hat er es nicht von mir erwartet? Und gleichzeitig werde ich ganz oft gefragt, ob ich irgendwie die einfachsten, billigsten Scheißdrecksachen kenne, wo ich denke, hey, ich bin hier, das zeigt doch, dass ich wenigstens schon ein bisschen mich damit beschäftigt habe. Geh doch nicht einfach davon aus, nur weil ich eine Frau bin, dass ich null Ahnung habe. Das sind so die Sachen, die es wirklich unglaublich schwierig machen und die auch natürlich dann gleich wieder auch das innere Rädchen antreiben, weil ich in dem Moment mich natürlich frage, interpretiere ich das jetzt nur rein, lächelt er mich einfach nur so an oder ist er tatsächlich wirklich überrascht darüber, dass da jetzt was Vernünftiges bei rauskam? Das ist ja auch wieder eine Zuschreibung. Also in dem Moment bin ich dann völlig unsicher und das macht mich dann wieder, bringt mich dann wieder in diese weibliche Unsicherheit. Und es gibt ein Spiel, ein Gesellschaftsspiel, was ich einfach nicht mehr spiele, weil mir aufgefallen ist, dass ich es als Frau mit Männern nicht spielen kann. Das ist runter. Ich liebe dieses Spiel. Es geht darum, Ziel des Spiels ist, möglichst evil zu sein und möglichst viel Geld auf sein Schweizer Bankkonto über Beschiss zu kriegen. Und mir ist aufgefallen, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, wenn ich einmal einen richtig geilen Coup gelandet habe, ich bin für den Rest des Spiels nicht mehr hochgekommen. Während Männer in der gleichen Rolle, wenn die sowas gemacht haben, na, dann ist man eine Weile lang, wird man ein bisschen ausgegrenzt und irgendwann kommt man wieder hoch. Und die Überraschung, da ist eine Frau, die einfach mal richtig evil ist und richtig böse irgendwelche Lücken ausnutzt, das ist Ziel des Spiels, das erhört einfach nochmal viel mehr, ist mein Eindruck, als es bei Männern tut. Und das sind diese unbewussten Dinge, dass mir einfach klar ist, ich kann dieses Spiel nicht gewinnen. Weil wenn ich evil bin, fällt es einem viel mehr auf, als wenn die anderen evil sind.
Ist das noch bei dem Brettspiel?
Das ist ein Gesellschaftsspiel, ja. was ich gerne mag und nicht mehr spielen kann. Aber es zeigt einfach sehr viel auf, wie solche unbewussten Rollenzuschreibungen einfach funktionieren und wie ich auch belohnt werde oder eben bestraft werde, wenn ich mich nicht dran halte. Völlig ohne, dass es irgendeinen Kommentar dazu geben muss oder irgendeine sexistische Bemerkung in dem Sinne.
Ja, vielleicht eine ganz naive Frage, aber das richtet sich ja hier auch an Nerds im Vertrag. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der aktuelle Diskussionsstand da ist, aber ich will einfach mal fragen, wie ist das denn jetzt mit den Geschlechterrollen? Sollen die jetzt aufgelöst werden, sollen die angepasst werden, sollen die geändert werden? Und egal was davon, soll das jetzt um Vorurteile abzubauen oder was hängt da noch alles zusammen?
Was kommt das denn jetzt zusammen? Also ich weiß nicht, genau, das mit dem Soll, das ist natürlich immer so eine Sache, weil Soll bedeutet, dass irgendjemand sagt oder irgendjemand was fordert. Du meinst halt so gesellschaftlich jetzt, oder? Ich glaube, es geht erstmal, glaube ich, darum anzuerkennen, dass Menschen sehr viel unterschiedlicher auch sein können, als dass man ihnen das sozusagen zutraut. Das heißt, das kann auf unterschiedliche Art und Weise so sein. Und dass wir sozusagen mit unseren Vorstellungen im Kopf, wie jemand einfach zu sein hat, nach Motto, sie ist eine Frau, also wird sie so handeln, reagieren, sich verhalten, diese Leute ja einschränken und die Leute sich auch selber einschränken. Ich bin so ein bisschen müde. Ich weiß nicht genau, wie wir das jetzt so als Riesengesellschaftsentwurf beantworten können. Kann jemand von euch da helfen gerade? Oder ich meine, es kann auch sein, dass ich natürlich ein bisschen doof bin und das jetzt einfach gerade nicht irgendwie auf den einen knackigen Slogan kriege.
Das ist auch schon das Problem.
Ja, okay, Entschuldigung.
Der wichtige Punkt ist, was Rollen, Geschlechter, Verteilung, Stereotype angeht, ist der Punkt der Selbstbestimmung. Das heißt, dass jede und jeder sagen kann, ich sehe mich als Mann, als Frau, als irgendwas dazwischen, als beides, als mir völlig egal was. Und ich einfach selber entscheiden kann, was es für mich heißt und auch, was es mit meinen Vorlieben oder mit meinem Lebensstil und so weiter zu tun hat. Und im Umkehrschluss, als die Person, die eben damit umgehen muss, also für dich jetzt oder für auch alle anderen, ist der Punkt, ich
einfach uns klar zu machen, ich erwarte was von einer bestimmten Person, oh, vielleicht, weil ich davon ausgehe, das ist eine Frau, die ist bestimmt so und so. Und dass ich mir das einfach bewusst mache, weil man kann es ja nicht ausschalten, das ist auch utopisch, sondern sich das einfach bewusst machen und dann auch sagen, okay, dann ist jetzt vielleicht nicht die Reaktion, das jetzt negativ zu bewerten oder dir irgendwie vorzuschreiben, wie du zu sein hast, sondern einfach mir klar zu machen, oh, das ist mein Vorurteil und ich akzeptiere, dass die Wirklichkeit oder deine Wahrnehmung davon auch abweichen kann.
Vielen Dank. Da ist noch eine Meldung.
Ja, ich wollte nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, wie man Hackerspaces oder vielleicht auch Parteistammtische frauenfreundlicher oder vielleicht auch familienfreundlicher gestalten kann. Ich hatte mal einen sehr interessanten Vortrag von meiner Politikprofessorin, die ist auch in die Enquete-Kommission für Globalisierung geschafft hat, die so ein bisschen erzählt hat, wie es für sie war, sich durchzubeißen. Und sie hat halt auch über politische Parteien gesprochen und warum dort die Frauenquote recht niedrig ist. Und sie meinte, dass ein großer Punkt da ist, ist halt die Zeiten allein, wann sich Parteimitglieder treffen. Ist es so abends? Ja, wenn ich jetzt alleinerziehende Mutter bin, meistens, ich kenne mehr alleinerziehende Mütter als Väter, das ist halt so, muss man sich dann Babysitter organisieren, das ist nicht bei jedem möglich. Und wir haben allein bei meinem Parteistammtisch haben wir viele Frauen, die regelmäßig nicht kommen können, weil sie sich halt keinen Babysitter leisten können oder weil es nicht immer klappt. So, und dann haben wir halt darüber diskutiert, nachgedacht und wir haben jetzt tatsächlich einen Stammtisch, der ist nicht so oft, aber ist jetzt so eine Anfangsphase, dass wir sagen, wir treffen uns nachmittags am Wochenende an einem Café, wo auch ein Spielplatz ist. Und so können halt die ganzen passiven Mitglieder, die sonst halt nur in der Mailingliste aktiv partizipieren konnten, halt trotzdem zu den Treffen kommen. Und interessanterweise, der Hackerspace in Hamburg hat halt auch so einen Kindersamstag eingeführt. Und ich finde, wenn einfach mehr Organisationen sich halt auch damit auseinandersetzen würden, wie es halt vielleicht ist so mit Anfang mit 30 alleinerziehend und trotzdem noch irgendwie aktiv teilhaben will, dann hätte man auch eine größere Frauenquote, weil in der Praxis ist es ja meistens leider einfach nur so wegen diesen verkrusteten Strukturen, dass die Kindererziehung oft an der Frau hängen bleibt.
Ja, es ist wichtig, dass man natürlich nicht mit jeder Maßnahme sozusagen alles gut machen kann, aber man kann sozusagen erkennen, wie können wir das in genau solchen Schritten in eine Richtung, ne? Man kann sagen, okay, wir sind noch nicht so weit, dass das mit der Kindererziehung gleichberechtigt gemacht wird. Das ist natürlich der Wunsch, aber wir kriegen das nicht bis nächstes Jahr oder in den nächsten 5 Jahren, das ist schrittweise. Dann müssen wir halt die anderen Strukturen verändern. Und das ist ja dann auch, gerade wenn es um Parteien geht, um die Struktur demokratisch. Das heißt, auch unsere Demokratie ist dann so eine Sache, wo man das leisten können muss, auch irgendwie mitzumachen. Da ist noch ein Moment.
Ja. Was ist zu Ende hier?
Also, was mir da jetzt gerade auffällt, ist, dass ja normalerweise bei allen möglichen Schubladen und Kategorien es nicht unbedingt nötig ist, sich irgendwo einzuordnen. Also, ich bin nicht gezwungen, mich als links oder rechts einzuordnen. Ich, ja, ich muss nicht alt oder jung sein oder keine Ahnung, ich muss nicht irgendwelchen anderen Gruppen angehören, aber bei Männern und Frauen, diese Dichotomie, da kann ich mich ja nicht zur Wehr setzen. Also wenn jemand nicht als Frau oder Mann einzuordnen ist, zieht das immer die Aufmerksamkeit auf sich und wird auch sanktioniert. Und das ist ja eigentlich so das Problem.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn du irgendjemanden beschreiben musst, den du vor 10 Jahren getroffen hast, dann wirst du nicht mehr so viel über die Person wissen, aber das Geschlecht. Das ist irgendwie, das ist festgeschrieben. Also, wir können auch gerne weiter, ich weiß gar nicht, offenbar ist ja hier hinterher nichts mehr. Sonst wäre schon irgendwie ja, wo ist der denn? Ach, du bist es. Das tut mir vollkommen leid, weil ich hatte irgendwie so den Eindruck gehabt, wenn hier keiner steht, dann passiert noch nicht. Ja, alles klar.